Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Heute spricht unsere Moderatorin Charlotte über Kaffee und Tee. In dieser Episode befindet sich leider kein Experiment des Monats mit Erik Siemes von experimenteshows.de, denn er macht Sommerpause. Deshalb übergebe ich direkt an Charlotte für den spannenden Infocast. Viel Spaß! Der JCF-Podcast.
Kommst du noch hoch mit auf einen Kaffee? Ganze 56% der Deutschen haben diese Frage schon einmal gestellt oder gestellt bekommen. Nicht ganz verwunderlich, denn das Kaffeetrinken ist unserer Gesellschaft eine soziale Aktivität, die das Miteinander stärkt. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass Kaffee oder auch Tee sehr beliebte Genussmittel sind. Und sind wir mal ehrlich, sie sind bei den meisten ein fester Bestandteil ihres Lebens. Kaffee vielleicht noch etwas mehr als Tee. Tatsächlich ist der weltweite Konsum von Kaffee etwa 8-mal so hoch wie der von Tee. In Deutschland gibt es hier allerdings eine große Ausnahme. Die Ostfriesen konsumieren nämlich mehr Tee als Kaffee. Dies ist nicht verwunderlich, wurde die ostfriesische Teekultur im Jahr 2016 sogar in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes eingetragen. Doch nun legen wir einmal die kulturellen Funfacts beiseite und beschäftigen uns mit den eigentlich interessanten Themen. Den chemischen Hintergründen von Kaffee und Tee. Den Anfang macht der Kaffee. Kaffee ist ein Gemisch aus sehr vielen verschiedenen chemischen Verbindungen. Die Hauptbestandteile sind dabei Alkaloide, Phenolsäuren, Flavonoide, Terpene, Sterole und flüchtige Verbindungen. Sie bestimmen hauptsächlich die biologischen Funktionen und natürlich indirekt den guten Geschmack des Kaffees. Der Geschmack von Kaffee wird beschrieben als leicht bitter und herb. Die meisten wissen es ja. Die wichtigste Komponente des Kaffees und der Grund, warum viele Menschen morgens nicht auf ihre heißgeliebte erste Tasse verzichten können, ist der Wirkstoff Koffein. In reiner Form als weißes kristallines Pulver vorliegend, enthalten geröstete Kaffeebohnen 1-2% davon. Und es wirkt tatsächlich nicht nur nervenanregend. Der typisch bittere Geschmack wird ebenfalls durch das im Kaffee enthaltene Koffein verliehen. Tatsächlich trägt es etwa zu 30% zum Geschmack bei. Der Großteil der enthaltenen Bitterstoffe wird jedoch erst durch das Rösten der Kaffeebohnen hervorgerufen. Die rohen Kaffeebohnen haben zunächst noch nicht das charakteristische Aroma des Kaffees. Beim Rösten werden dann verschiedene chemische Reaktionen initiiert. Wasser, Kohlendioxid und andere Gase entweichen. Zusätzlich bewirken Karamellisierungsprozesse die typische Braunfärbung der Bohnen. Auch die Maillard-Reaktion, eine bisher wenig erforschte Reaktion, wird durch den Röstprozess initiiert. Dabei werden Carbonyl- und Aminoverbindungen durch das Brechen von Bindungen und Reaktionen der chemischen Zwischenprodukte in kleine, flüchtige Moleküle umgewandelt. Diese flüchtigen Komponenten machen unter anderem den Geschmack aus. Das Koffein ist zum Glück auch unter diesen Bedingungen des Röstens sehr stabil und geht deshalb nicht verloren. Wir müssen also nicht auf den morgendlichen Koffeinkick dadurch verzichten. Übrigens, der größte Anteil von Kaffeebohnen sind die Kohlenhydrate, welche etwa 60% der Bohne ausmachen. Der feine Geschmack des Kaffees wird vom Gehalt der Säuren bestimmt. Dabei wird Kaffee als wohlschmeckend empfunden, wenn sich der pH-Wert zwischen 4,9 und 5,2 befindet. Für den pH-Wert sind verantwortlich Essigsäuren, Zitronensäuren, Apfel- und Phosphorsäure, welche ebenfalls in den Kaffeebohnen vorkommen. Generell führt der tägliche Konsum von Kaffee übrigens zu einer Erhöhung des arteriellen Blutdrucks. Damit wird ebenfalls das kardiovaskuläre Risiko erhöht, also die Wahrscheinlichkeit, unter Erkrankungen wie Durchblutungsstörungen, einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt zu leiden. Ihr müsst jetzt aber keine Angst haben, Kaffee zu trinken, denn das ist nämlich nur die halbe Wahrheit. Zunächst hemmt das Koffein im Kaffee nämlich auch die Verklumpung der Blutblättchen. Es wirkt also Thrombozytenaggregationshemmend. Was für ein schwieriges Wort. Diese Thrombozytenaggregationshemmung ist vergleichbar mit dem Effekt von Aspirin. Ihr könnt also aufatmen. Regelmäßiger Konsum von Kaffee erhöht nicht die Sterblichkeit. Der Risikofaktor Herzkrankheit wird durch die antiaggregatorische Wirkung neutralisiert. Eine große chemische Gemeinsamkeit von Kaffee, Tee und Kakao sind die Purin-Alkaloide. Purin-Alkaloide oder Xanthine haben ein Purin-Grundgerüst, der aus zwei annelierten Ringen, ein Fünfring und ein Sechsring, die jeweils zwei Stickstoffatome enthalten, besteht. Der Sechsring trägt zusätzlich zwei Ketogruppen. Einige werden die Struktur vielleicht von den Purinbasen der DNA kennen, aber sicherlich die meisten von Kaffeetassen und T-Shirts mit dem bekanntesten Vertreter der Gruppe, dem Koffein. Das allseits beliebte Koffein ist sogar nach dem Kaffee benannt. Ebenso wie seine kleinen Brüder Theophyllin aus Tee, also Theophyllin, und Theobromin aus Theobroma, Kakao, dem Kakaobaum. Da hat also jeder sein eigenes Wachmolekül bekommen. Tatsächlich kommen die drei Substanzen in allen drei der beliebten Konsumpflanzen in unterschiedlichen Mengen vor. Ebenso beispielsweise auch in der Cola-Nuss, die aber kein eigenes nach sich benannten Vertreter hat. Die drei Xanthine unterscheiden sich auch nur minimal durch jeweils eine Methylgruppe. Dabei trägt das Koffein eine Methylgruppe mehr, wodurch es lipophiler, also fettliebend ist und damit leichter durch Zellmembranen kommt, was es insgesamt etwas aktiver macht. Ansonsten ist die Wirkung aber entsprechend der Struktur sehr ähnlich. Aber was ist denn nun eigentlich die genaue Aktivität dieser Verbindungen im Körper? Nun, durch die Strukturverwandtschaft mit den körpereigenen Purinen, wir haben sie gerade bei der DNA erwähnt, wie zum Beispiel dem Adenin, das gehört auch in die DNA, ist aber ebenfalls nochmal woanders zu finden, sind sie Antagonisten für Adenosinrezeptoren. Adenosin ist ein glykolisiertes Adenin. Das Adenosin für die Rezeptoren stammt im Normalbetrieb von Adenosintriphosphat, dem ATP. Und das kennen die meisten schon als das Benzin der Zelle. Beim Abbau von ATP wird der Tank geleert und Adenosin entsteht. Die erhöhte Konzentration von Adenosin registrieren dann die zugehörigen Rezeptoren und signalisieren, der Tank ist leer, der Motor schaltet ab und wir werden müde. Als Antagonist ist das Koffein nun der Gegenspieler dazu und bindet ebenfalls an dem Rezeptor, ohne dass dieser aber ein Signal auslöst. Koffein macht uns damit tatsächlich nicht wach, sondern verhindert eigentlich nur, dass wir müde werden. Die Beliebtheit von Kaffee beruht vor allem auf seiner anregenden Wirkung. Diese wird nicht nur auf das enthaltene Koffein, sondern auch auf die enthaltenen Chlorogensäuren zurückgeführt. Koffein ist natürlich eine bekannte chemische Verbindung. Es kommt aber nicht nur in Kaffeebohnen vor, sondern auch in Teeblättern und Cola-Nüssen und anderen Pflanzen. Chemisch gesehen handelt es sich um 1,3,7-Trimethylxanthin, einem Doppelring mit mehreren Substituenten. Es enthält, wie schon vorhin gesagt, vier Stickstoffatome, zwei Ketonfunktionen und drei Methylfunktionen und gehört zu den Purin-Alkaloiden. Auch für die Kaffeebohne ist das Koffein hilfreich. Es schützt diese nämlich vor dem Verschimmeln, indem es das Wachstum von Schimmelpflanzen hemmt. Eine übliche Tasse Kaffee enthält durchschnittlich etwa 100 bis 200 Milligramm an reinem Koffein. Die maximal verträgliche Einzeldosis an Koffein liegt dabei bei ca. 500 Milligramm. Dementsprechend sollten wir nicht mehr als 3 Tassen direkt hintereinander trinken. Ab einer Tagesdosis von 1000 bis 1500 Milligramm können dann Nebenwirkungen wie Zittern, Unruhe, Gedankenflucht, Schlaflosigkeit und starker Harndrang auftreten. Im Kaffee ist das Koffein an einen Chlorogensäure-Kaliumkomplex gebunden. Dieser setzt das Koffein beim Kontakt mit der Magensäure direkt frei. Es wird dann vom Körper schnell und vollständig absorbiert. Die Bioverfügbarkeit durch das Trinken von Kaffee beträgt damit praktisch 100%. Das Koffein wird im ganzen Körper verteilt und kann sogar in der Brustmilch für Säuglinge gefunden werden. Nach ungefähr einer Stunde entfaltet es seine volle Wirkung, erreicht also die maximale Blutkonzentration. Die durchschnittliche Halbwertszeit liegt dabei bei ca. 5 Stunden. Anschließend wird das Koffein in der Leber durch Demethylierung, Oxidation und Acetylierung abgebaut. Chlorogensäuren sind Ester aus Kaffeesäuren und Chinasäure. Neben dem südamerikanischen Traditionsgetränk Mate enthält Kaffee von allen Lebensmitteln die höchste Konzentration an Chlorogensäuren. Wie bereits erwähnt, haben diese ebenfalls eine anregende Wirkung. Und aus diesem Grund werden einige selbst bei entkoffeinierten Kaffee danach wacher. Auch die Verbindungen, welche sich beim Rösten aus Trigonellin bilden, sind interessante chemische Verbindungen. Sie werden bei einem normalen Röstvorgang zu rund 75% abgebaut. Einer der entstehenden flüchtigen Stoffe ist das Pyridin. Dies kann in stark gerösteten Kaffeesorten selektiv mit der Nase wahrgenommen werden. Es hat nämlich einen unangenehmen charakteristischen Geruch, den einige von euch vielleicht aus dem Labor kennen. Es riecht eher unangenehm scharf und leicht fischig. Auch Nikotinsäure entsteht aus dem Trigonellin. Es ist physiologisch noch wichtiger, weil es als Vitamin wirkt. Ihr Gehalt kann tatsächlich nach der Röstung gegenüber dem Rohkaffee bis auf das 20-fache ansteigen. Die meisten anderen Vitamine werden beim Röstvorgang weitestgehend zerstört. Eine Tasse Kaffee enthält etwa 1/10 des Tagesbedarfs an Nikotinsäure. Ein weiterer Fakt: Kaffee wirkt antidepressiv. Es kann sich direkt auf die menschliche Psyche auswirken oder fachlich ausgedrückt, es ist eine psychoaktive Substanz. In einer Studie wurde herausgefunden, dass vor allem bei gemahlenen und ungesüßten schwarzen Kaffee bzw. Kaffee mit Milch weniger Depressionen und Ängste auftreten. Instant-Kaffee oder koffeinfreier Kaffee sowie die Zugabe von Zucker oder künstlichen Süßstoffen verstärken diesen Effekt jedoch nicht. Dabei gilt, jede Tasse Kaffee mehr am Tag senkt das Depressionsrisiko. Dies gilt natürlich nur innerhalb bestimmter Grenzen. Schließlich wollen wir uns keine Koffeinvergiftung zuziehen. Diese würde ab der Zunahme von 1 Gramm Koffein eintreten, was etwa 20 Tassen an einem Tag entspricht. Biologisch lässt sich die antidepressive Wirkung des Kaffees gut erklären. Wie oben schon erwähnt, stimuliert Koffein das zentrale Nervensystem. Es aktiviert und hebt also die Stimmung. Zusätzlich können weitere, vor allem antientzündliche Substanzen im Kaffee, auch zum antidepressiven Effekt beitragen. Nicht nur Kaffee, sondern auch Tee enthält Koffein. Dieser Anteil ist im grünen und schwarzen Tee besonders hoch. Trotzdem enthält eine Tasse Tee nur etwa 50 Milligramm Koffein. Dies entspricht der Hälfte von dem, was in einer Tasse Kaffee ist. Umgangssprachlich wird der Koffein in Tee auch als Tein bezeichnet. Dabei ist der einzige Unterschied die Bindungsart des Koffeins. Wir haben ja schon vorhin genannt, wie das Koffein im Kaffee gebunden ist, und im Tee ist dieses an die ebenfalls enthaltenen Polyphenole gebunden und wird dementsprechend erst im Darm statt schon bei Kontakt mit Magensäure freigesetzt. Und deshalb treten die typischen Wirkungen erst später ein und sind ebenfalls länger anhaltend. Wie auch Kaffee wird Tee bereits seit Tausenden von Jahren regelmäßig auf der ganzen Welt konsumiert. Die Teepflanze Camellia sinensis ist wohl einer der am meisten wissenschaftlich untersuchten Quellen von Genussmitteln. Generell kann Tee in 6 verschiedene Kategorien unterteilt werden. Weißer Tee, grüner Tee, gelber Tee, Oolong-Tee, was ich besonders interessant fand, weil ich dachte, das gehörte immer zum schwarzen Tee. Also das ist eine eigene Kategorie. Schwarzer Tee und dunkler Tee. Diese unterscheiden sich logischerweise im Geschmack, stammen aber tatsächlich alle von derselben Pflanze. Der relevanteste Unterschied ist jedoch auch der Fermentationsgrad der Teeblätter. Dabei sind weiße und grüne Tees gar nicht fermentiert, wohingegen gelbe Tees leicht fermentiert und Oolong, schwarze und dunkle Tees sehr stark fermentiert sind. Die häufigsten Inhaltsstoffe sind die sogenannten Flavonoide. Sie gehören zu den Naturstoffen und leiten sich formal vom Flavan ab. Alle Flavonoide besitzen 2 aromatische Ringe, welche durch einen Tetrahydropyranring, also einem zyklischen Ether, verbunden sind. Sie finden sich in den Blättern, Blüten und äußeren Teilen von Pflanzen und sind dort für die schönen Farben verantwortlich, welche Insekten und Vögel anlocken. Zusätzlich schützen sie die Pflanzen ebenfalls vor oxidativem Stress und wirken also als Antioxidantien. Durch die Fermentation von Teeblättern werden die enthaltenen Flavonoide enzymatisch oxidiert. Aus diesem Grund enthält gebrauchsfertiger Tee unter anderem Teerobigene, welche wie die Flavonoide zur Gruppe der Polyphenole gehören. Die Wirkung dieser Pflanzenstoffe als Antioxidantien basiert auf den Wechselwirkungen mit der DNA in den Zellkernen. Sie gehen nämlich besonders häufig Verbindungen mit den Molekülen ein, die sich am Ende der Chromosomen befinden, den sogenannten Telomeren. Diese schützen die Chromosomen vor ihrer Zerstörung. Bei jeder Zellteilung wird nämlich ein Teil der Telomere abgeschnitten. Aus diesem Grund hat jede Zelle nur eine begrenzte Lebensdauer, bis sie dann keine Telomere mehr besitzt und stirbt. Personen, welche regelmäßig Tee trinken, verlangsamen diesen Prozess jedoch, da Teerobigene im Tee den Abbau der Telomere verzögern. Dementsprechend wird die Lebensdauer der Zellen stabilisiert und verlängert, In einem Experiment mit Fruchtfliegen konnte deren Lebensdauer um etwa 20% verlängert werden. Nur durch die Gabe von Teeextrakt zum Verzehr. Das klingt doch sehr verlockend, oder? Zudem wurde tatsächlich auch bewiesen, dass regelmäßiger Teekonsum das Risiko senkt, an Krebs, Osteoporose oder Herz-Kreislauf-Problemen zu erkranken. Ein weiterer Funfact zur Gesundheit von Tee ist die Wirksamkeit einiger Tees gegen im Speichel enthaltene SARS-CoV-2. Eine Studie von Anfang dieses Jahres zeigte, dass es zu einer 99-prozentigen Reduktion der Virusinfektiosität im Speichel kam, beim Konsum eines handelsüblichen Schwarztees, bei einem Aufguss des Beutels mit 200 ml heißem Wasser. Auch grüner Tee und andere getestete Teemischungen, wie beispielsweise Eukalyptus-Minze-Tee, zeigten eine ähnliche Wirkung bei einer Reduktion zwischen 96% und 99%. Dabei war die Wirkung am höchsten, wenn es bei einer Infektion zu direktem Kontakt mit dem im Speichel befindlichen Viren kam. Aber es wurde auch eine präventive Wirkung, wenngleich niedrigere Wirkung beobachtet. Letztlich ist es jedoch wichtig noch zu erwähnen, dass Tee selbstverständlich kein Allheilmittel gegen Coronaviren darstellt. Die Viren vermehren sich ebenfalls in Nase oder Lunge und werden von den Tees dort nicht beeinflusst. Die Studie nennt auch nicht den Tee an sich als Wirkstoff, sondern vermutet die bereits erwähnten Polyphenole als Ursache der Virusreduktion. 36% der Deutschen sagen, dass die besten Gedanken bei einem Kaffee entstehen. Bei eurem nächsten Kaffee könnt ihr ja mal nochmal darüber nachdenken, denn jetzt wisst ihr auch, welche faszinierenden chemischen Stoffe in ihm stecken. Es ist wahrhaftig ein Cocktail der Chemie. Oder ihr greift doch lieber zum Tee. Damit könnt ihr schließlich sogar die Lebensdauer eurer Zellen verlängern. Wir beenden mit einem Zitat von Reinhard Renneberg in dem Buch Lesen im Kaffeesatz. Nach 35 Seiten Lektüre chemischer Formeln bin ich leider trotz zweier Tassen Espresso eingeschlafen. Voller Hochachtung für die Evolution des Kaffees und seiner Chemie.
Danke, Charlotte, für den tollen Infocast. Unsere Quellen und weitere Informationen zum Thema Kaffee und Tee findet ihr in der Episodenbeschreibung. Folgt uns gerne auf Instagram oder X unter dem Handle @alleschlor. Auf unserer Website podcast.jcf.io könnt ihr auch Kommentare zu den Episoden verfassen. Um was genau es in der nächsten Episode geht, ist ein schwer erforschtes Geheimnis. Ihr seid gespannt? Ich auch. Und bis dahin ist hoffentlich alles klar.
Der JCF Podcast.